Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallihallo, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Podcast DocTalk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 22.11. Draußen ist ein richtiges Sauwetter und deshalb ist es eine richtige Zeit für euch, euch hinzumümmeln und dem Podcast zu lauschen. Ich muss mich gleich etwas entschuldigen. Einmal ist meine Stimme heute ein bisschen verändert, denn mich hat tatsächlich der Bips erwischt. Was das ist, wisst ihr ja vom letzten Mal ja noch, hessisch für Erkältung, kommt extrem ungünstig, erzähle ich euch gleich auch warum, Tauponaht. Und zum anderen möchte ich mich entschuldigen dafür, dass der Podcast jetzt doch eine Woche später erschienen ist, also nach 4 Wochen erst und eigentlich letzte Woche schon online gehen sollte. Den Grund verrate ich euch auch gleich. Ja, worum geht's heute? Ich möchte euch so ein bisschen was erzählen, was meine Vorbereitung für die Triathlon 73 WM Taupo macht. Und ich möchte euch dann entführen so ein bisschen, ja, was mit welchen Podcasts ihr die nächste Zeit rechnen könnt und zu welchen Daten. Die werden jetzt relativ in unregelmäßigen Abständen dafür dann doch gehäuft erscheinen. Und zu guter Letzt möchte ich auf einen Podcast auf das Hauptthema eingehen, nämlich adäquat zu diesem Wetter, Sport und Kälte, der Sportler sozusagen im Winter, aber halt nicht nur der Sportler, sondern natürlich auch der normale Mensch im Winter. Und versuche euch da ein paar Dinge, ein paar neue Sachen zu erzählen, ein paar recht witzige Sachen auch. Und ja, wird bestimmt eine spannende halbe Stunde. Ich denke mal, so lange wird es ungefähr dauern. Was hat sich seit dem letzten Mal ereignet? Also erstmal möchte ich einen ganz herzlichen Gruß hier rausschicken an wahrscheinlich meinen ältesten Hörer. Den Namen nenne ich jetzt mal nicht, aber der sitzt hier in der Nähe meiner Praxis und ist sage und schreibe 90 Jahre alt. Seine Tochter hat mir erzählt, dass er ganz oft in seinem Ohrensessel sitzt und meinen Podcast lauscht. Und ja, das finde ich absolut super und wie gesagt, ganz, ganz, ganz herzliche Grüße hinaus und auf die nächsten 10 Jahre Podcast hoffentlich zusammen. Was hat sich hier ereignet? Ansonsten, außer dass ich jetzt wie gesagt erkältet bin und das ist auch der Grund, warum der Podcast heute verspätet erscheint. Ich habe letzte Woche, war ich selbst Studiogast gewesen bei Marco Sommer. Der Podcast geht über 2 Stunden lang und nennt sich Triathlon Podcast Marco Sommer. Ich werde dann auf die Shownotes nochmal hinweisen und der sollte so noch kurz vor Taupo eigentlich rauskommen, also in der ersten Dezemberwoche. Marco hat mir versprochen, spätestens in der zweiten Woche. Schaut einfach mal rein in seinen Podcast. Entschuldigung. Für mich war das insofern sehr bewegend, weil Marcos Podcast mich eigentlich selbst zum Podcast hören gebracht hat. Hat damals ein Trainingskumpel aus Thailand mir vorgeschlagen, ob ich eigentlich Podcasts kenne und ich kannte das gar nicht. Ich habe erstmal Broadcast gesagt, war schon mal falsch gewesen, also und habe dann im Prinzip der Marcos Podcast angehört und hatte wieder alle 1-2 Wochen sehr interessante Gäste zu Gast und zu Besuch, Gäste zu Besuch und Gäste am Mikrofon und riesige Triathlon-Prominenz war schon dort gewesen, aber auch viele Jedermänner. Und ich habe da so ein bisschen aus meinem Leben geplaudert und gerade in meiner Eigenschaft als Anti-Doping-Beauftragter. Ich denke, es ist nochmal eine ganz super Zusammenfassung, so was mich so insgesamt die letzten Jahre oder die letzten 30 Jahre auch bewegt hat. Was hat sich noch ereignet? Ich überlege gerade. Ich im Rahmen meines Anti-Doping-Beauftragtentums, der ich ja für die DTU bin, da kommt in übrigens in 2 Wochen haben wir wieder das Präventionswochenende in Frankfurt, bei dem ich dann diesmal leider nicht da sein kann. Aber ich bin auch Anti-Doping-Beauftragter der Triathlon, also des baden-württembergischen Triathlon-Verbandes. Und da gibt es jährlich eine Pflichtveranstaltung der Landessportbunde. Da habe ich Kontakt auch mal zu anderen Sportarten. das war für mich dann doch die letzten Jahre sehr aufschlussreich und vor allem da zu sehen, dass wir uns im Triathlon da eigentlich überhaupt nicht verstecken müssen. Was die Anti-Doping-Arbeit anbelangt, da sind wir wirklich ganz weit vorne. Da sind andere, gerade die Mannschaftssporten, relativ blauäugig eigentlich. In diesem Rahmen, in diesem Seminar hat der Professor Dr. Dr. Perikles Simon, der Leiter der Sportmedizin in Mainz, seine Beweggründe dargestellt, warum er vor Jahren zurückgetreten ist als Dopingforscher. Sein Schwerpunkt war gerade das Gendoping gewesen. Und er hat, da gehe ich aber auch nochmal in dem Podcast mit Marco Sommer explizit drauf ein paar sehr, sehr ernüchternde Daten präsentiert, die uns hätte mir eigentlich logisch sein müssen als Mediziner. Es gibt keinen Test, der 100% ist. Wir haben, jeder Test hat eine Spezifität und eine Sensitivität. Die Spezifität bedeutet, ist das dann auch das, was wir wirklich messen wollen? Und die Sensitivität, wie sensibel, wie ausschlaggebend, wie genau ist dieser Test? Und hat erzählt, dass der genaueste Test, den wir momentan auf dem Markt haben, eigentlich der HIV-Test ist, die Immunschwächenkrankheit oder den Befall des Immundefizit-Virus zu detektieren. Und so einen Test, um den marktreif zu bringen und mit dieser Sensitivität und Spezifität, ging ungefähr eine halbe Milliarde Dollar drauf. Und das ist das gesamte Volumen, was wir überhaupt für den Anti-Doping-Kampf aufwenden. Das bedeutet, dass, und selbst dieser Test hat keine Hundertprozentigkeit, denn in der Medizin ist definitiv nichts hundertprozentig. Und die Tests, die wir momentan haben, es werden ca. ungefähr 170 Substanzen getestet. Diese Testverfahren haben eine relativ schlechte Sensitivität. Das wäre jetzt noch zu verkraften, wenn also ein positiver Doper durch die Maschen gerät. Aber er hat auch viele Tests eine schlechte Spezifität. Das heißt, es kann durchaus zu falsch positiven Ergebnissen führen. Gerade beim EPO-Test bedeutet das, dass wir ungefähr davon ausgehen, dass 20% Fehlerquote dabei ist. Das bedeutet, jeder fünfte positive EPO-Test ist eigentlich falsch positiv. Und wenn ihr bedenkt, was da für ein riesen Rattenschwanz dranhängt mit Sperre und sozialer Ächtung, Berufsverlieren, kann man das einfach so nicht akzeptieren. Ihr wisst, dass ich vehementer Gegner von unerlaubten Mitteln bin, von Windschattenfahren, von unerlaubten Maßnahmen, von Doping. Ich bin ein großer Befürworter von Tests. Aber wenn wir wirklich ganz viele Unschuldige da auch dabei haben, dann ist das natürlich schon eine harte Nuss. Und die einzige Lösung ist dann, dass man einen solchen Test eigentlich nicht zur absoluten Verurteilung nehmen kann, wird er leider noch genommen, sondern dass man diesen Test nutzt. Mittlerweile ist ja Doping strafbar, um dann die Staatsanwaltschaft einzuschalten, die dann Untersuchungsverfahren einleitet, um dann genau zu recherchieren, ob da nicht doch ein Netzwerk dahinter steht. Viele haben den Beitrag gesehen des Age Groupers, der, ich glaube, in der ARD-Geschichte einfach gezeigt hat, wie er relativ easy sich das Erythropoetin reinverleibt. Und da wäre es zum Beispiel so, wenn so jemand positiv getestet würde, würde die Staatsanwaltschaft sofort alle Beweise sichern. Und da das Erythropoetin natürlich auch rezeptpflichtig ist, käme schnell zutage, dass natürlich ein ganzes zumindest ein Arzt dahinter sitzen muss. Und das wäre dann wiederum ein weiterer Beweis, wenn Rezepte auftauchen, wenn Bestellungen in Apotheken auftauchen, um dann die Wahrheitsgemäßigkeit dieses Tests dann einfach darzustellen. Aber insgesamt halt sehr, sehr ernüchternd. Das ganz Ernüchternde ist, je genauer diese Tests sind und je weniger Leute dopen, desto höher muss die Sensitivität sein. Und umso höher die Sensitivität ist, umso schlechter wird dann irgendwann auch die Spezifität. Das heißt, das ist das Groteske sozusagen, je weniger Menschen dopen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir falsch positive Dopingtests haben. Ja, und ich möchte es einfach nochmal ganz deutlich darstellen, weil ich auch von anderen Podcasts höre, diese absolute Verurteilung von Menschen, die mit positiven Tests aufgefallen sind. Und viele haben ja danach bekannt, okay, ja, stimmt, ich habe was genommen, aber es gibt auch unzählige Beispiele, wo die Athleten bis heute ihre Unschuld beteuern. Und da muss man einfach sagen, in dubio pro reo, so zählt es zumindest im normalen Recht. Und das ist momentan leider in der Sportjuristerei eben nicht der Fall. Ja, das hat mich hier die letzten Wochen eigentlich ja sehr, sehr bewegt. Und das könnt ihr genau nochmal auch in dem Podcast mit Marco Sommer zusammen anhören. Ja, meine Vorbereitung für Taupo. Taupo ist am 15. Dezember. Ich freue mich tierisch drauf, hier diesem öden Wetter zu entkommen und in den Sommer zu fahren. Temperaturen sind momentan tagsüber um 23 Grad, nachts so um die 12 Grad. Wassertemperatur 16 bis 17 Grad, also noch recht frisch, wie an einem frühen Frühlingstag sozusagen bei uns. Aber das Schöne ist, die Sonne geht morgens um 5.30 Uhr auf und abends um 20.20 Uhr unter momentan. Das heißt, ich habe dann doch wieder endlich mal längere Tage, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich macht gerade dieses Jahr diese extreme Dunkelheit und in Verbindung mit Nebel total fertig. Und das war schlussendlich auch der Motivationsgrund für das Hauptthema des heutigen Tages. Ja, leider hat mir jetzt die Erkältung einen Strich durch die Rechnung gemacht ein bisschen. Also bis vor zwei Wochen lief die Vorbereitung eigentlich optimal. Und seit zwei Wochen kämpfe ich eigentlich mit so einem komischen Virus rum. Mal zwei Tage super, dann denke ich wieder, oh je, jetzt machst du mal einen Pausentag, weil irgendwas kommt wieder. Merke dann wirklich gar nichts mehr und dann fange ich wieder an und bopp, kommt's wieder. Und das so geht das bergauf, bergab. Und jetzt seit zwei, drei Tagen war es eigentlich komplett bergab gegangen. Und naja gut, ich habe vorgestern Pause gemacht. Werd heute wahrscheinlich auch Pause machen und wird morgen dann locker ein bisschen was traben oder vielleicht ein bisschen rumrollen. Sonntag soll es ja vom Wetter her schön sein. Ich hoffe, dass ich da mal einigermaßen fit bin und dann doch nochmal mein Material draußen testen kann. Werd noch neue schlauchlose Reifen aufziehen, neue Dichtmilch einziehen und dass ich da halt für die WM vorbereitet bin. Ja, zum Zeitplan der nächsten, Podcasts. Der nächste Podcast aus Deutschland wird am 10.01. sein, nach meiner Rückkehr aus der südlichen Halbkugel. Aber den nächsten Podcast, den ihr hier hören könnt, der ist schon am 13.12. und damit zwei Tage vor dem Rennen in Taupo. Und den werde ich euch aus Neuseeland schicken und dann direkt danach, einen Tag später, ein kurzes Race-Recap und eine kurze Info dann, wie es gelaufen ist, so dass ihr dann ja so ein bisschen entführt werdet in die Kultur und in das Feeling Neuseelands und auch wisst, wie es mir da unten gegangen ist. Also, wie gesagt, 13.12. auf Taupo, 16.12. nach dem Rennen und dann der nächste reguläre Podcast dann am 10.01. ja, 2025. Wahnsinn, was die Zeit verrennt. Kommen wir zum Hauptthema: Sport und Kälte, Training im Winter, der Mensch im Winter. Und ja, welche Probleme begegnen uns jetzt gerade im Winter? Fällt nicht schwer, ein Blick nach draußen sagt alles. Das ist einmal natürlich die vermehrte Dunkelheit, es ist natürlich die Kälte und schlussendlich die hohe Infektexposition, das heißt die Möglichkeit, sich zu erkälten. Auch das hört ihr in meiner Stimme. Alles drei trifft für mich momentan zu. Natürlich hängt die Infektgeschichte indirekt auch mit der Dunkelheit und auch mit der Kälte zusammen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, es ist ja nicht nur bei uns so, dass es kalt ist. Klar, im südlichen Halbkugel haben wir die entgegengesetzten Jahreszeiten. Das Spannende ist mal zu sehen, in Orte, in denen eigentlich ganz jährlich ein Klima herrscht. Und da geht es gerade um das Thema Periodisierung. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund des Periodisierens. Das heißt, dann irgendwann seinen Saisonhöhepunkt zu haben, die Saison ausklingen zu lassen und dann eine Zwischensaison einzubauen, um einfach geistig frisch zu werden und auch körperlich frisch zu werden. Dieses Jahr musste ich ja zwangsläufig durchtrainieren, zum ersten Mal seit über 30 Jahren. Vielleicht ist das auch der Grund, warum mich jetzt gerade die Erkältung da nach fast einem Dreivierteljahr zum ersten Mal wieder eingeholt hat. Aber es gibt Länder, die haben da keine Periodisierung. Jetzt gerade in der Trainingsgruppe Thailand wird eigentlich komplett durchtrainiert das ganze Jahr. Und die Erfolge zeigen eigentlich, dass es auch so geht. Also die den Zwang, den wir haben für Periodisierung, der scheint nicht unbedingt notwendig zu sein. Er scheint wahrscheinlich notwendig zu sein in unseren Breitengraden, aber absolut gesehen eben nicht. Auch unser ehemaliger Partnerverein in Darwin oben in Northern Territory in Nordaustralien, die haben ebenfalls keine große Periodisierung. Die haben ja eigentlich nur zwei Jahreszeiten, dry and wet. Ja, also da im Winter ist es trocken, 33 Grad tagsüber, und dann in der Sommerzeit ist es eben wet mit starken Regenfällen und fast 40 Grad und Luftfeuchtigkeit von auch fast 100%. Und ja, die Jungs, die trainieren halt morgens um 4 Uhr, meistens schon dunkeln, um etwa der Hitze zu entkommen, aber trainieren das ganze Jahr durch und machen auch das ganze Jahr durchgehend Wettkämpfe. Ja, finde ich schon mal eine ganz spannende Geschichte. Ganz lustig ist, ich habe für den Darwin Triathlon Club, für das Journal, Vereinsjournal, vor Jahren mal einen kleinen Artikel geschrieben, wie sich hier ein deutscher Triathlet vorbereitet. So nach dem Motto mit Neopren-Gesichtskappe und Handschuhe und manche vielleicht sogar mit Überschuhe sowieso, manche sogar mit elektrobetriebener Innensohle, mit Batteriebetrieb. Und das hatte nicht groß Gelächter, aber war zumindest sehr lustig dort aufgenommen worden in Darwin. Die konnte ich jetzt gar nicht vorstellen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, als ich dann jemanden dort hier bei uns empfangen hatte. Das war damals der Brad Bevan gewesen mit seinem Bruder, dem Anthony Bevan. Brad Bevan, die alten Hasen von euch kennen ihn noch. Mehrfacher Vize-Weltmeister. Und ich habe ihm gesagt, Bradley, komm, lass uns morgen früh, laufen wir um 7. Und an dem Tag war es ja so ähnlich wie heute. Wir hatten minus 5 Grad, Schneetreiben draußen. Und Bradley stand halt mit kurzen Hosen und mit Trägershirt da und wollte halt einen Dauerlauf machen. Und ich habe ihm dann gesagt, nee, wir müssen schon lange Sachen anziehen. Und die hat er noch nie gehabt, hat noch nie lange Hosen getragen, geschweige denn lange Ärmel getragen beim Training. Und das war für ihn natürlich auch andersrum eine Erfahrung, ja, was für uns da normal ist. Also wie gesagt, das fanden die Jungs da oben eigentlich ganz witzig. Und ich persönlich muss sagen, ich könnte ja eigentlich auf den Winter komplett verzichten, ihr hört's raus. Das ist auch der Grund, warum ich dann oftmals versuche, in der kalten Jahreszeit Trainingslager einzubauen, Urlaub einzubauen, um einfach dieser Kälte hier zu entkommen. Ja, ja, das Thema Dunkelheit, Thema Kälte hatte ich gerade eben ein bisschen erzählt. Ja, Kälte ist natürlich ein Riesending. Und in der Kälte geht natürlich der Energiebedarf geht nach oben. Das merken wir daran, dass wir auch Appetit haben auf ganz andere Dinge. Mir fällt das dann immer auf, wenn ich dann mit 1-2 Kilo Übergewicht Richtung Thailand düse und dort einfach der Wärme exponiert bin, dass ich dann doch ganz ein anderes Hungergefühl habe, viel mehr Lust auf Obst, viel mehr Lust auf leichte Sachen. Da käme nie in dem Sinne, irgendwelche schwere Dinge zu essen oder diese Unmengen an Süßigkeiten, Stollen und Lebkuchen, wie sie normalerweise von mir hier verdrückt werden. Hat der Körper schon eigentlich ganz gut da so eingebaut. Was aber nicht ist, tatsächlich, das haben Studien erwiesen, der berühmte Winterspeck, den gibt es nicht, weil der Körper sich jetzt wie so eine Robbe vor der Kälte schützen muss mit einem kleinen Speckpanzer. Zugegeben, ein kleiner Speckpanzer, ja, ich sage immer Weichteilmantel, der schützt natürlich schon vor der Kälte. Aber wenn wir mal von den Tieren absehen, die in Winterschlaf gehen, ja, also Igel, Braunbär beispielsweise, und zu den Tieren schauen, die im Winter noch weiter aktiv sind, die haben im Winter keine Erhöhung des Körperfettes, sondern sie haben dann eher ein dichtes Fell, kriegen ein anderes Fell mit mehr Wollkomponente. Und aber dass der Körperfettanteil bleibt bei denen gleich. Und Forscher gehen davon aus, dass der Grund, warum wir zunehmen im Winter, ganz einfach die Dunkelheit ist. Ja, Serotonin sinkt ab, kommen wir gleich noch drauf. Verwinderter Bewegungsdrang, also wird deutlich weniger trainiert als eben im Sommer, deutlich weniger bewegt. Ich sage nur auch ein Stichwort, Rasenmähen, ja, das fällt ja dann doch bei den meisten noch flach im Sommer, bei denen einen Roppo haben, aber im Vergleich zum Sommer, ja, wo dann wirklich aktiv im Garten gearbeitet wird, fällt das halt, wie gesagt, dann im Winter dann doch flach. Unterstützt wird diese Hypothese dadurch, dass wir einmal sehen, dass das niedrigste Körpergewicht in Deutschland haben wir Ende Oktober statistisch gesehen. Und das höchste Körpergewicht haben wir nach Neujahr. Und wir sprechen eher davon, nicht von einem Winterspeck, sondern von einem Feiertagsspeck. Und das sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns mit Japan vergleichen. Japan hat ähnliche klimatische Verhältnisse wie hier. Da haben die Japaner aber ihr Höchstgewicht im Mai, weil dort im Mai eben die ganzen Feste kommen und eben nicht um die Weihnachtszeit herum. Also da sieht man schon mal, dass es eher bei uns jetzt nicht winterbedingt ist, sondern wirklich feiertagsbedingt ist. Aber ja, meistens schmilzt das Fett dann das Körpergewicht wieder runter, sobald es halt wieder heller wird und wir wieder aktiv werden. Zumindest bei den meisten. Achtet halt drauf, dass ihr nicht in Unmaßen zunehmt, weil es dann doch irgendwann schwierig wird, diese Körpergewichtsgeschichte wieder abzunehmen. Ihr wisst ja von meinem alten Podcast, ja, die Fettzelle will nicht abgenommen werden und hat im Laufe der Jahrtausende viele hormonelle Mechanismen entwickelt, um ja dagegen zu arbeiten und den Grundumsatz einfach runterzuschrauben. Was ganz spannend ist, Kälteexposition wandelt im Körper weißes Speicherfett in stoffwechselaktives braunes Fett um. Das bedeutet, wenn ihr euch viel draußen bewegt und nicht zu warm einpackt, ruhig auch mal ja in die Kälte geht, euch dem Frieren mal aussetzt, ganz extrem natürlich im Kälteschwimmen oder noch extremer im Eisschwimmen, dann baut ihr weißes Fett in braunes Fett um und das erhöht den Stoffwechsel schlussendlich und führt dazu, dass euer Grundumsatz steigt. Ein weiterer Grundumsatzansteiger, wisst ihr ja, ist einfach die Muskelmasse. Deshalb schaut, dass ihr gerade im Winter vermehrt ins Gym geht. Da macht es ja sowieso mehr Spaß, einfach dann im Winter was zu machen. Mich findet ihr im Sommer fast nie dort, im Winter dann schon eher. Einfach, weil man dort immer Gleichgesinnte hat. Entschuldigung nochmal. Und dann dort gezielt auch an seinen muskulären Schwächen einfach arbeiten kann. Also das wäre schon mal eine Geschichte, um so ein bisschen dem Winterspeck oder dem Feiertagsspeck da entgegenzuwirken. Weiterhin ist es so, dass natürlich in der Kälte die Schleimhäute leiden. Ich werde oftmals gefragt, ja, bis wann kann ich denn Sport treiben, bis zu welcher Temperatur? Und da sage ich immer, so um die 0 Grad darum geht's noch gut, minus 5 geht auch noch und ab minus 10 Grad wird's dann doch schon kritisch. Und es ist natürlich klar, dass je tiefer Temperaturen ist, desto niedriger intensiv ihr trainieren müsst, weil natürlich dann eine Nasenatmung nahezu nicht mehr möglich ist und ihr relativ ungefiltert durch den Mund atmet. Und deswegen schaut einfach mal, dass ihr so ein Bufftuch habt oder irgend so ein Schal, den ihr euch bei ganz tiefen Temperaturen um den Mund wickeln könnt, dass dort die Schleimhäute einfach nicht so extrem austrocknen. Ja, eine ganz wichtige Geschichte. Ich bin ein großer Freund von Melkfett, ja. Vaseline ebenfalls gut, um ein bisschen die Lippen zu schützen. Eine dünne Vaseline-Schicht oder eine dünne Melkfettschicht aufs Gesicht bewirkt auch, dass ihr den Erfrierungen da so ein bisschen gegenwirken könnt. Eine gute Mütze ist wichtig, ein paar gute Handschuhe auf jeden Fall. Und dann von den Klamotten her natürlich das Drei-Lagen-Prinzip. Einmal innen drin eine Schicht, die Flüssigkeit oder die Schwitzflüssigkeit wegleitet. Dann eine saugende Schicht und schlussendlich draußen eine, die das Wetter abweist. Und je nachdem, wie das Wetter halt abgewiesen werden muss, dementsprechend mehr oder weniger isoliert wird. Und ja, damit kann man eigentlich locker bis minus 10 Grad trainieren. Beim Radfahren ist dann so, dass natürlich dann irgendwann der Windchill-Faktor dazukommt und die Fahrgeschwindigkeit. Und da wird es dann doch irgendwie ab 5 Grad eigentlich schon extrem ungemütlich. Eine Möglichkeit wäre dann aufs Crossbike oder Mountainbike umzusteigen, weil einfach da die Fahrtgeschwindigkeit deutlich geringer ist und ihr auch damit mal in den Wald gehen könnt, wo dann wirklich auch der Windfaktor deutlich geringer ist. Vergesst bitte nicht, gerade wenn ihr in der Kälte trainiert, dass extrem viel Flüssigkeit, die Luft kann in der Kälte viel, viel weniger Flüssigkeit tragen, sie ist viel weniger flüssigkeitsgesättigt. Und deswegen geht mit der Atmung eine ganze Menge an Flüssigkeit verloren. Und dementsprechend vergesst bitte nicht das Trinken im Winter. Ein ganz guter Parameter ist eigentlich immer die Urinfarbe. Die sollte möglichst nicht ins Gelbe gehen, sondern möglichst hell sein. Und dann trinkt ihr wirklich genug, weil jetzt euch eine Mengenangabe zu machen, das passt einfach nicht. Dazu ist einfach der Verbrauch, das Schwitzverhalten, die sportliche Aktivität einfach doch zu unterschiedlich bei euch. Ja, der nächste Faktor ist der Faktor Dunkelheit. Tja, was macht die Dunkelheit mit uns? gibt erstmal ein ganz spannendes Experiment, das nennt sich das Deep Time Experiment. Das war eine Forschergruppe aus Frankreich, die haben Probanden in eine Höhle geschlossen, ohne Uhr, ohne alles, mit genug, kein Kontakt nach draußen, mit genug Essen, genug Trinken und haben dann gesagt, okay, ihr bleibt 40 Tage drin. Und das Erstaunliche war, die haben dann versucht, so ein bisschen einen inneren Kalender zu führen. Und das Erstaunliche war, dass nach gefühlt 30 Tagen eben diese 40 Tage schon rum waren. Ja, also diese Probanden waren ganz erstaunt. Die hatten noch erwartet, noch weitere 10 Tage drin sitzen zu müssen. Dann wurden sie eben dann schon befreit. Die Ursache liegt darin, dass unser innerer Rhythmus eben keine 24 Stunden entspricht, sondern einfach doch länger. Und was auch dieses Deep Time Experiment zeigt, ist, dass wir ohne Licht von außen einen kompletten Verlust des Zeitgefühls einfach haben. Und was passiert? Es passiert auf einmal was ganz, ganz Wichtiges, dass nämlich das Serotonin, unser Wohlfühlhormon, dass das komplett in den Keller geht. Und treue Hörer dieses Podcasts wissen, wie wichtig das Serotonin ist. Das Serotonin ist unser Aktivitätshormon und auch dafür verantwortlich, dass bei Serotoninmangel sich eine Depression beispielsweise entwickeln kann. Deswegen haben wir einfach diesen Winterblues. Ja, schlechte Stimmung, schlechter Antrieb, verminderte Bewegungsdrang und das ist alles dem Serotonin geschuldet. Was könnt ihr dagegen tun? Ihr könnt, es reicht auf jeden Fall schon mal aus oder es wäre schon mal förderlich, wenn ihr rausgeht, um dort dem Tageslicht so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, aber wie sieht der Alltag aus? Momentan bei mir in der Praxis, ich gehe morgens rein im Dunkeln, bleib den ganzen Tag in der Praxis und komme abends im Dunkeln wieder nach Hause. Also da ist mit Tageslicht eigentlich gar nicht, ist eigentlich null. Und für diesen Fälle gibt es tatsächlich Tageslichtlampen. Da solltet ihr drauf achten. Die sind gar nicht so teuer, die fangen schon bei 30 Euro an, gehen mal so rund bis 200 Euro hoch. Und diese Tageslichtlampen, die streuen ein Licht aus, was vom Spektrum her dem Tageslicht entspricht. Achtet drauf, das sollte ca. zwischen 5300 und 6500 Kelvin sein. Das ist so eine Lichtintensitätsstärkenskala. Und dann könnt ihr am Tag, wenn ihr zum Beispiel lest, arbeitet, dann nebenbei so eine Tageslichtlampe anhaben. Und ich habe selbst hier so eine und muss sagen, der Effekt ist wirklich phänomenal. Das Zweite, was bei Dunkelheit passiert, wir bilden deutlich weniger Vitamin D, weil dazu brauchen wir das UV-Licht. Tageslichtlampen sind da im Übrigen nicht geeignet und ebenso Solarium ist nicht geeignet vom Spektrum her des UV-Lichtes, sondern einzig und allein das UV-Licht, was draußen ist. Versucht trotzdem dann im Winter Vitamin D zu substituieren, idealerweise nach einer Blutanalyse. Weil ihr wisst ja, Vitamin D gehört zu den Fettlöslichen, Stichwort EDEKA, EDEKA. Das sind die Fettlöslichen, die könnt ihr einfach überdosieren. Und meine Kollegin, die nimmt jeden Tag Vitamin D-Tropfen zu sich. Ich habe jetzt so ein Depotpräparat pro Woche 20.000 Einheiten. Aber ca. 1.000 Einheiten bis 2.000 Einheiten pro Tag wären schon notwendig. Wenn ihr das nicht künstlich zuführen wollt, dann könnt ihr das auf natürliche Art und Weise zuführen. Und zwar der Lebertran beispielsweise hat extrem viel Vitamin D. Ich habe mich selbst erkundigt, ich dachte erst Lebertran hätte was mit Wal zu tun, aber das ist der Waltran, das hätte ich ja komplett abgelehnt. Lebertran wird gebildet aus Fischdorschteilen, wird gemahlen und klingt sehr unappetitlich, aber daraus wird Lebertran gewonnen, schmeckt gruselig, aber ist extrem Vitamin D-haltig. Das gleiche könnt ihr natürlich auch pur machen, indem ihr einfach Hering hat extrem viel Vitamin D, Makrele hat extrem viel Vitamin D und auch Lachs hat eine ganze Menge Vitamin D. Ja, also dass ihr da versucht im Winter wirklich da zu substituieren, weil Vitamin D nicht nur für Knochenstoffwechsel notwendig ist, sondern auch für den Muskelstoffwechsel. Eine muskuläre Verletzungsanfälligkeit ist zum Beispiel, kann auch daraus resultieren, dass der Vitamin D-Spiegel einfach am Boden ist. Und ja, das einfach zur Dunkelheit, ja. Und wie gesagt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, schaut, dass ihr wirklich einmal am Tag möglichst rauskommt. Es geht halt nicht über das natürliche UV-Licht draußen. Und wenn das nicht geht, dann experimentiert doch einfach mal mit so einer Tageslichtlampe, die ich persönlich wirklich super finde. Ja, dritter Punkt, die Infekthäufigkeit. Ihr hört es bei mir. Ich bin happy, dass meine Stimme noch einigermaßen hier hält. Und Winterzeit, Infektzeit resultieren natürlich daraus, dass Serotonin abfällt, Vitamin D abfällt, der Körper insgesamt anfälliger wird, die Ernährung nicht mehr so vitaminreich ist. Dazu oftmals kalte Hände, kalte Füße. Das führt reflektorisch zu einer verminderten Schleimhaut, Durchblutung und damit zu einer verminderten Immunabwehr. Ja, und dann geht's halt rund, gell? Und dann kommt meistens so im Herbst die ganzen Oktoberfeste, wo dann sowieso es schon mal losgeht. Ich sage mal, ein Huster steckt so eine ganze Bude an und die ganze Festzeltbude strömt dann aus und spätestens nach einer Woche hat's eigentlich die ganze Stadt. Und wir sehen das jedes Mal hier nach unserem großen Volksfest hier in Crailsheim, dass spätestens 10 Tage danach eine riesige Erkältungswelle losgeht. Und die hält sich dann meistens bis über den Herbst hinaus, bis in den Winter hinein. Und achtet bitte drauf, ich weiß, bei einigen bei euch hat sich eine Impfmüdigkeit, ich sag mal, verständlicherweise eingestellt, aber es gibt keinen Grund, zum Beispiel jetzt wirklich eine Grippeimpfung nicht zu tun. Die haut euch so gut wie nicht nieder, ist gut verträglich, kann mal einen dicken Arm ein bisschen machen für einen Tag, aber eine Grippe, die ist genauso unnötig wie ein Kropf, sag ich mal. Und die Grippeimpfstoffe der letzten Jahre haben eigentlich gut funktioniert, sind nicht mRNA-basiert, sondern ganz normale Impfstoffe, wie ihr sie auch kennt, und haben auch kein Hühnereiweiß mittlerweile mehr, sodass da auch keine Allergien groß entstehen können. Also ich plädiere nach wie vor für die Grippeimpfung. Ich denke sowieso, dass die Impfungen eine der großen Errungenschaften des letzten Jahrtausends sind, ja, und leider halt durch die letzten 4-5 Jahre so ein bisschen in Verruf geraten sind. Und ja, also da Appell, geht zum Arzt, lasst euch noch so ein Ding reinjagen und schaut dann eben auf, dass ihr vitaminreich esst, dass ihr, wenn ihr merkt, es kratzt im Hals, dann mal eine Zinktablette schluckt und im Übrigen dann einfach mal darauf hört, auf die Ausgabe Infektprophylaxe, da habe ich ja auch schon drüber gesprochen und da erzähle ich euch mal ganz ausführlich, was ihr tun könnt, um Infekte zu verhindern und vor allen Dingen euer Immunsystem vorzubereiten. Ein ganz kleiner Satz zu Blutabnahmen noch. Es sieht so aus, dass es oftmals der Wunsch von Patienten kommt: Lieber Herr Doktor, ich hätte ganz gerne Blutabnahme, um mein Immunsystem zu checken. Und leider ein gut gemeinter Wunsch. Ich wünschte, wir könnten das. Aber das Immunsystem ist so komplex, dass da Parameter nur einen Bruchteil dessen darstellen können, was dann fürs Immunsystem wirklich wichtig ist. Ja, man kann mal IgG bestimmen, IgE kann man bestimmen, ein Blutbild, ja, kleine Blutbild eigentlich, einfach Blutkörperchen zu zählen, vielleicht auch eine Differenzierung, also ein großes Blutbild der weißen Blutkörperchen, Vitaminstatus, der meist keine Kassenleistung im Übrigen ist, aber trotzdem sinnvoll ist, und dann wisst ihr einfach, woran ihr seid und ob, an welchem Stand ihr seid. Und vor allem, ob ihr dann auch irgendwas substituieren müsst. Ja, so sieht's aus. 33 Minuten sind schon wieder rum. Krass eigentlich, gell, wie schnell die Zeit vergeht. Ich wünschte mir mal wieder einen Podcast-Partner her. Bin dankbar für Anregungen, bin auch dankbar für Leute, die mal hier mitsprechen wollen. Ich glaube, jeder von euch hat ein paar wichtige, vielleicht noch ein paar lustige Dinge zu erzählen. Und ein paar Ideen sind noch im Kopf. Ich habe Kontakt mit jemandem gehabt, der sich mit Beißschienen, also mit Zahnschienen beschäftigt, um da den Muskeltonus zu erhöhen. Auch ein super interessanter Podcast, der wird hoffentlich im Jahr 2025 dann hier über die Bühne gehen. Also ein ganz anderer Aspekt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, oder? Dann, wie heißt es so schön? Dann machen wir mal so ein bisschen den Deckel drauf oder was, oder? Was denkt ihr? Ich muss noch ein bisschen trainieren heute, ein bisschen Krafttraining zumindest. Und drückt mir bitte die Daumen, wobei wir sprechen es ja vorher nochmal. Flugzeug fliegt am 7. hier los, nicht mehr lange. Und ja, schaut, dass ihr die Winterzeit gut überbrückt. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, eine tolle Adventszeit jetzt. Genießt trotzdem ein bisschen die Zeit der Ruhe im Kreis der Lieben und damit ihr nächstes Jahr wieder richtig angreifen könnt. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Ciao!